Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Mein Name ist Andreas Odenkirchen und Frauke ist auch wieder heute mit dabei. Frauke, wie geht's dir?
Wunderbar. Wir haben ja jetzt den Sommer eingeleitet, die Sonne kommt wieder und ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen spannende Gäste und kommen heute auch wieder zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar geht es wieder um KI, aber KI in verschiedenen Dimensionen. Einmal KI-Relevanz für Finanzfunktionen, agentische KI, was bedeutet das dafür, aber auch vor allem, wie sieht das aus im Kontext eines Technologieunternehmens? Also ja, viele spannende Aspekte. Das heißt, mir könnte es quasi nicht besser gehen.
Ja, und bevor wir in die heutige Folge einsteigen, nochmal kurz der Rückblick. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Benedikt Schreik, dem CTO der Stadt Wien, gesprochen. Da ging es um die Digitalisierung der Verwaltung und welche Rolle dort auch KI-Agenten spielen und in Zukunft natürlich noch viel stärker spielen werden. Es kam aber auch das Thema digitale Souveränität zur Sprache, was natürlich für die öffentliche Hand gerade ein extrem wichtiges Thema ist, auch viel diskutiert wird. Und ich fand es ganz schön, seine Einschätzung zu sagen, naja, wir müssen halt auch selber erstmal digital fit werden, um dann auch wirklich auf Augenhöhe mit den Softwareanbietern zu sprechen, dann auch die richtigen Fragen stellen zu können und dann natürlich auch vertraglich Dinge zu vereinbaren, aber sozusagen erstmal selber auch fit werden, selber mal verstehen, um dann, wie gesagt, auf Augenhöhe diskutieren zu können. Das fand ich eine sehr gesunde Einschätzung, weil, ich meine, technologisch passiert so viel. Wir kennen das alle, dass es schwierig ist, da immer Schritt zu halten mit allen neuen Entwicklungen. Aber ich glaube, da muss man einfach dranbleiben, weil man sonst gar nicht in der Lage ist, auch auf Augenhöhe diese Diskussion zu führen. Also fand ich eine ganz schöne Aussage an der Stelle, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und ja, auch heute wird es nochmal ein Stück weit um digitale Souveränität gehen. Von daher freue ich mich ganz besonders heute auf die Podcast-Folge.
Ja, genau, das ist eine perfekte Überleitung, weil wir genau das Thema unter anderem Souveränität vertiefen, aber auch natürlich, wie ich es eben schon angedeutet habe, die Technologieperspektive nochmal stärker mit reinnehmen. Und heute ist nämlich zu Gast bei uns Alex Gärtner. Alex ist CFO von Microsoft Deutschland und bringt vor allem umfassende internationale Erfahrung mit in dem Bereich, in der Finanzfunktion, aber auch im Bereich der Digitalisierung und KI. Alex und ich kennen uns auch schon relativ lange. Wir haben das ein oder andere Event gemeinsam gestaltet oder die intensiven Gespräche zu dem Thema geführt und eigentlich ist immer wieder sehr beeindruckend zu sehen, wie intensiv du dich mit dem Thema auf und auseinandersetzt, wie du es auch sehr stark intensiv in deinem Arbeitsalltag einsetzt, KI grundsätzlich, aber vor allem dann auch in deinen Teams, Mannschaften, wie ihr bei Microsoft Deutschland, Microsoft insgesamt aufgestellt seid. Also ich glaube, da sind wahnsinnig viele spannende Aspekte dabei, die wir heute beleuchten können und vor allem sehr, sehr schöne Insights bekommen. Deshalb freue ich mich besonders, Alex, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Stunde gemeinsam.
Ja, ich habe es eben schon angedeutet, du bist jetzt CFO von Microsoft Deutschland, hast eine längere internationale Karriere auch hinter dir. Was hat dich ursprünglich mal gereizt, genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten zwischen Zahlen, dann geschäftliche Entwicklung, Innovation etc.?
Genau, also du hast es ja angesprochen, ich war relativ viel im Ausland unterwegs, also nur zur Einordnung, ich war fast 12 Jahre in Dubai, ich war mal CFO in Russland, ich war CFO in der Schweiz bei der Microsoft und jetzt nach langen, vielen Jahren haben wir uns mit der Familie entschieden, wieder mal zurück nach Deutschland zu kommen und das macht unglaublich viel Spaß hier zu sehen, wie sich das Land digital weiterentwickelt, was für welche Themen angegangen werden. Was mich an Technologie schon immer gereizt hat, war irgendwie, dass Innovation im Kern des Geschäftsmodells steckt. Und Innovation setze ich immer gleich mit Fortschritt und natürlich aber auch mit Wohlstandssteigerung. Und das fand ich immer ganz spannend, dass Unternehmen im Endeffekt nicht nur erfolgreich sein wollen, sondern eben auch Teil der Lösung sein wollen, Wohlstand zu schaffen für möglichst viele. Und Finanz hat mich immer gereizt, weil ich finde, Finanz ist irgendwie so eine universelle Sprache. Also ich war immer sehr international ausgerichtet und Finanz war irgendwie die Sprache, die überall gleich gesprochen wird. Zahlen sind länderübergreifend vergleichbar. Und zweitens natürlich machen Zahlen und Modelle irgendwie Geschäftsmodelle greifbar und verständlich für Investoren, für Partner, für Manager intern. Und so helfen wir, glaube ich, in der Finanz bessere Entscheidungen zu treffen über Daten. Und das macht, glaube ich, die Rolle so wertvoll. Und somit bin ich, glaube ich, ein hoffentlich echter Partner für das Business.
Das nehme ich auch immer wieder so wahr, vor allem deine Begeisterung auch für das Thema und die Konsequenz, mit der ihr es auch tut. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, weil das ist ja schon, sind ja so sehr beeindruckende Stationen, die du auch hinter dir hast. Was hat dich besonders geprägt, vor allem dein Blick vielleicht auf Führung und Transformation, der sich wahrscheinlich auch in den Ländern dann durchaus auch unterscheidet?
Ja, ich glaube, so den einen Moment, also technologisch gesehen, gab es für mich eigentlich nicht wirklich. Ich habe mal darüber ich denke darüber nach, so im Sinne von, ich habe immer am PC gearbeitet. Ich habe immer mobil gearbeitet. Ich habe immer auf meine Daten mobil zugreifen können. Ich hatte immer E-Mails. Ich glaube, natürlich gab es so den einen Moment, wo ich gedacht habe, ui, da bewegt sich ganz schön was. Das war, als bei IBM das Watson-Modell das Spiel Jeopardy gespielt hat. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber da saß ich irgendwie vor der Videowand und hab mir gedacht, wow, ich persönlich als Mensch habe das Spiel nicht wirklich erfasst. Aber dass das eine Maschine machen kann, fand ich beeindruckend. Und natürlich dann jetzt in den letzten Jahren eine Copilot-Einführung. Am Ende des Tages war es aber, glaube ich, immer eine fortschreitende Transformation in Bezug auf Digitalisierung der Businessprozesse und im Endeffekt die Frage, was Menschen dann damit machen. Also der Mensch immer noch ganz stark im Mittelpunkt und eigentlich der Nutzer des Tools, um eine bessere Entscheidung schneller zu treffen, besser zu treffen. Das ist eigentlich relativ konstant. Ich glaube, das einzig andere, was sich vielleicht massiv verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Ich habe das Gefühl, es wird alles immer ein bisschen schneller. Das ist so der eine Punkt, wo ich sagen würde, das ändert sich. Vielleicht ist es aber auch mein Alter. Ich weiß es nicht.
Gut, das Alter erwischt uns immer alle. Von daher können wir das wahrscheinlich alle gar nicht objektiv beurteilen. Aber ich würde dem grundsätzlich erstmal zustimmen. Und was mich noch daran interessiert, du hast es jetzt schön skizziert, ne, so diese technologische Veränderung auch über die Stationen hinweg, die du hattest. Und wenn du jetzt das nochmal reflektierst mit den Ländern oder auch mit der Transformation, die vielleicht auch innerhalb der Länder waren, in Dubai, in der Schweiz oder ähnlichen, war das nochmal irgendwie für dich anders, auch im Angang? Also ich habe auch vor 2 Jahren ein Projekt in Dubai gemacht, deshalb komme ich so ein bisschen drauf, wo ich schon das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen ein anderes Mindset, ein anderes Herangehen auch an Themen ist, an Innovation ist. Also hast du es ähnlich erlebt?
Ich bin 2008 nach Dubai gegangen. Also mich hat vor allen Dingen geprägt oder beeindruckt, wie relevant es ist, eine starke Vision zu haben. Einen Nordstern. Ich habe immer gedacht, naja, mein Gott, das ist so Corporate Language und das ist wichtig für einen Chart oder vielleicht auch irgendein Slogan in der Politik. Aber ich habe tatsächlich wahrgenommen, dass das unglaublich hilfreich ist, ein hohes Ziel zu haben, das vielleicht am Tag 1 noch ein bisschen unerreichbar scheint oder man noch nicht genau den Weg weiß, aber man weiß, das ist das Ziel, da geht's hin. In anderen Ländern hat mich beeindruckt, also auch gerade zum Beispiel in kleineren Ländern, wie hilfreich es ist, einen pragmatischen Ansatz für tägliche Probleme zu fahren. Also weil man, wie gesagt, man kann, wenn man möchte, jede Frage oder jedes Problem endlos verkomplizieren. Aber irgendwann geht es eigentlich darum, den ersten Schritt nach vorne zu gehen, zu lernen, aus diesem Schritt Anpassungen vorzunehmen und dann den zweiten Schritt, dritten Schritt zu machen. Also dieser pragmatische Ansatz, das habe ich für mich aus diesen Ländern mitgenommen und versucht, das ein Stück weit auch ein Teil meiner Führungsphilosophie sein zu lassen.
Jetzt hat Alex eben schon den geschäftlichen Mehrwert angesprochen. Genau da würde ich auch mit euch ganz gerne in die Diskussion einsteigen, wenn wir auf ROI von AI-Projekten schauen. Wir merken es gerade sehr stark, auch aus den Studien, die wir jetzt kürzlich publiziert haben, kommt es sehr schön raus. Alle sind an KI dran und man hat auch das Gefühl, es bringt was, ja, man wird effizienter, aber man kann es nicht so richtig in der P&L am Ende nachweisen, es fällt unglaublich schwer. Und es gibt aber Firmen, die behaupten von sich selber, dass sie es schon ganz gut schaffen. Da würde ich ganz gerne mit euch mal in die Diskussion auch einsteigen. Und ich glaube, gerade im Finanzbereich ist es ja besonders spannend, weil da sehr prozessgetrieben und ja, da sprechen wir am Ende ja auch von Prozessverbesserungen, wo ich jetzt theoretisch runterrechnen kann, was ich dann an Kosteneinsparungen habe. Aber ich glaube, genauso spannend oder vielleicht sogar viel spannender ist es halt, wenn ich drauf schaue, was ich an Risiken mitigiere, wo ich irgendwie eine Genauigkeit hinbekomme, deshalb bessere Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist ein spannender Mix aus Werthebeln. Da würde ich gerne mit euch drüber sprechen und aber auch, wie wir denn eigentlich messen. Weil das, was ich auch immer sehe, ist, dass es unglaublich schwer fällt, den Effekt von AI auf einen bestimmten Prozess oder auf eine bestimmte KPI zu isolieren, weil es passiert natürlich auch ganz viel drumherum im Unternehmen, ne? Und am Ende, wenn die KPI sich verbessert, sind alle froh. Aber dann auch sagen zu können, woran genau hat es denn jetzt gelegen und zu wie viel Prozent war es der AI-Use-Case oder was anderes, auch das ist, glaube ich, eine Challenge. Also ich glaube, wir bewegen uns da in einem spannenden Feld. Ist nicht immer ganz einfach. Und trotzdem müssen wir es irgendwie hinbekommen, den ROI von AI-Use-Cases auszuweisen. Ansonsten kriegen wir den Invest nicht, oder? Alex, wie schaust du da drauf auf ROI?
Du hast da jetzt gerade schon ganz viel erwähnt, worauf wir natürlich auch schauen. Ich glaube, die eine Kennzahl für KI-Projekte gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, die Kennzahl, die die Qualität eines Business-Prozesses ausmacht oder die Geschwindigkeit oder des Business-Prozesses ausmacht. Also wir bei der Planung könnte ich jetzt sagen, beim Forecasting ist es die Frage, wie genau ist mein Forecast? Also wir bei Microsoft, wir fahren unseren Forecast über Machine Learning und haben die Qualität von 97% Accuracy auf 99% Accuracy quasi verbessern können. Also das wäre zum Beispiel eine KPI. Eine andere KPI wäre aber auch die Frage, mit wie viel Ressourcen muss ich denn meine 99 oder meine 97% Forecast Accuracy erreichen? Also wenn ich den Prozess statt von 6 Wochen auf einen Tag eindampfen kann, dann habe ich natürlich viel mehr Zeit, schneller Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen zu treffen, etc. Und so gibt es, glaube ich, verschiedene KPIs. Wie gesagt, beim Vertrieb wäre es vielleicht die Produktivität oder bei wieder mehr operativen Fragen wären die Kosten pro Transaktion oder die Qualität in der Durchlaufzeit etc. etc. Ich glaube, für mich ist am Ende entscheidend, verbessert KI einen klaren Geschäftsprozess messbar? Also Aussage 1. Und entsteht daraus ein echter Mehrwert für die Unternehmung? Also entweder intern oder vielleicht eben auch extern. Wenn ich ein Produkt am Markt oder eine Lösung am Markt anbiete, ist der Kunde bereit, einen Mehrwert dafür zu bezahlen, wenn er darin einen Wert sieht, wenn ich das mit KI mache oder nicht. Und abschließend würde ich vielleicht ein bisschen philosophischer weitergreifen. Ich finde es ganz spannend, es gibt da diese hoffentlich bekannte Cobb-Douglas-Funktion, wo Output als Effizienz mal Arbeit mal Kapital definiert wird. Und ich glaube, das müssen wir vielleicht ein bisschen überdenken in Zeiten von KI, weil eben KI auf alle drei irgendwie Einfluss hat. Und vielleicht muss man denken, dass überlegen, dass IT keine Kostenstelle ist, sondern eben ein Produktivitätskapital. Und wenn man ganz weit zurückgeht, ist es immer spannend, dass man heute nach ROI fragt, aber eigentlich vor der industriellen Revolution es diesen KPI gar nicht gab. Also vor der industriellen Revolution war es Arbeit mal Land, wo Land fixt war und man eigentlich nur über mehr Arbeitskräfte mehr Output generieren konnte. Und dann mit industrieller Revolution ist dann diese Cobb-Douglas-Funktion aufgekommen, wo man gesagt hat, okay, wenn man Kapital noch investiert und Innovation treibt, dann hat man mehr Output. Vielleicht muss man das in Zeiten von KI und einer fortschreitenden Digitalisierung erweitern, überdenken, anpassen und dann irgendwann in 100 Jahren sprechen wir über die Frauke-Andreas-Funktion in diesem Bereich und überlegen uns, wie wir das Thema neu oder anders abbilden.
Diese Schwierigkeit im Bemessen des ROI, die habt ihr tatsächlich bei Microsoft, jetzt du auch in der Finanzfunktion, genauso? Oder hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, wo du sagst, guck mal, den Use Case haben wir umgesetzt und da haben wir es geschafft, auch wirklich am Ende in der P&L was nachzuweisen?
Also wir gehen das Thema eigentlich schon seit Jahren an. Und es gibt eben eine Vor-Gen-AI-Phase, wo man natürlich auch ganz viel mit statistischen Regressionsmodellen gemacht hat, wo man viel investiert hat in eine guten Datengrundlage in der Finanz, um dann im Endeffekt bessere Entscheidungen treffen zu können. Und so haben wir es eigentlich seit 2014 geschafft, Unternehmenswachstum und Wachstum der Finanzfunktion komplett voneinander zu entkoppeln. Also wir sind eigentlich in der Finanzfunktion seit Jahren relativ konstant, obwohl wir als Microsoft komplett neue Unternehmensfelder aufgebaut haben. Also das Datencenter-Business, das Security-Business. Wir haben in Gaming ganz stark investiert mit der Xbox und der Activision Blizzard King Akquisition. Wir haben in LinkedIn quasi Business Social Network investiert und so weiter und so fort. Und sind aber in der Finanzfunktion, in der Betreuung des Geschäfts eigentlich, wie gesagt, seit 2013, 14 konstant. Man kann das dann natürlich runterbrechen auf die einzelnen Finanzprozesse, also Quote to Cash, Record to Report, Tax and Treasury, Planning etc., Compliance. Und dann hat man überall geschaut, wie kann man die Businessprozesse optimieren. Und jetzt bei GenAI würde ich sagen, da gibt es auch die ersten guten Beispiele, viel mit Knowledge Agents, also im Endeffekt alles, was Policies angeht, da gibt es eigentlich niemanden mehr, der so wirklich Mitarbeitern Fragen beantwortet, wie lege ich jetzt eine Policy aus, wie muss ich da was machen, das wird eigentlich schon jetzt komplett von KI-Agenten gemacht, weil die einfach 24/7 verfügbar sind, viel genauer, viel präziser, viel schneller antworten. Wir haben in ein Projekt investiert für Document Intelligence, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Daten, die in den Dokumenten zum Teil in manchen Ländern handschriftlich vorliegen, irgendwie digitalisieren und für die Prozesse greifbar machen. Da sind zum Beispiel bei uns 16 Agenten unterwegs, die das machen. Das spart uns 2.500 Stunden kumulativ, wenn da 55.000 Dokumente eingescannt und digitalisiert werden. Wie gesagt, das gab es schon vorher, aber jetzt ist es halt auf einer ganz neuen Qualität. Vielleicht last but not least, es gibt eben auch zum Beispiel Contract Compliance Agents, wo im Endeffekt Kunden ja immer wieder Wünsche haben, bestimmte Standardverträge auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Jetzt bedeutet das in der Finanzsicht, ich muss auch buchhalterisch das bewerten und überlegen, wie bilde ich das ab in meinen Büchern. Das war vorher ein relativ aufwendiger, sage ich mal, Prozess. Kann man mit KI in 23% schneller gestalten und sich da Tausende an Stunden bei uns sparen und natürlich auch dem Kunden einen besseren Service anbieten, weil vorher war man da natürlich sehr reluctant, sage ich mal, seine Standardverträge anzupassen. Mittlerweile sieht man das vielleicht ein bisschen entspannter. Und so zieht sich das immer weiter.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann aber auch immer eine Kombination aus operativen Kennzahlen, wo du sagst, wir werden schneller, wir vermeiden Compliance-Fälle und Ähnliches, die jetzt schwer in der P&L sich erstmal ausdrücken, aber die sozusagen Prozess-KPIs sind, wo du schon die Verbesserung siehst und dann übergreifend diese Story, wo wir sagen, wir bewältigen mehr im Business bei gleichbleibenden Kosten,
ja,
oder?
Ja.
Und die Story funktioniert so gut oder kriegst du da auch immer mal eine Challenge, wo man sagt, naja, aber was hast du denn jetzt an Umsatzwachstum beigetragen, was hast du an Kostenersparnis beigetragen oder funktioniert diese Story für dich so gut?
Ich würde immer sagen, Finanz ist ganz selten die größte P&L-Line in jeder Organisation. Aber wir haben natürlich eine Vorbildfunktion. Also Punkt 1, ihr kennt das vielleicht schon aus dem einen oder anderen Gespräch, aber ich sage immer, unsere Funktion hat eine sehr geringe Toleranz für Halluzination. Das heißt, wir müssen relativ genau arbeiten. Wir haben auch keine Wahl, an der Qualität unserer Arbeit irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und somit haben wir hohe Ansprüche. Und das sagt aber auch, wenn wir es schaffen, KI einzusetzen, haben wir ein starkes Mandat, in den Rest der Unternehmung hinein Produktivitätsziele zu tragen und über Budgetsteuerung, über Vorgaben, über Ansporn, was auch immer, da eben auch eine Leitfunktion einzunehmen in der Unternehmung. Wenn ich das zum Beispiel übertrage, wir haben das Thema KI bei uns im Customer Support eingesetzt. Und wenn man da auch nur 10% Produktivität erreicht bei uns, dann spricht man von einem dreistelligen Millionenbetrag, was die Einsparungspotenziale eingeht. Und das, wie gesagt, ich glaube, diese Vorbildfunktion oder diese Leuchtturmfunktion haben wir als Finanzler und diese Verantwortung in der heutigen Zeit.
Ja, du hast ja so ein paar KI-Anwendungsfälle in der Finanzfunktion auch schon erwähnt. Sag mal, du hast 1 Million Euro Projektbudget jetzt zur Verfügung und da kommen bestimmt ganz viele Ideen bei dir auf. Ja, was wären für dich so die 3 Dinge, auf die du setzen würdest, wo du sagst, da glaube ich dran, dass das einen Mehrwert entwickelt, da habe ich aber auch eine Story und habe schon eine Idee, was die KPIs sind, sodass ich es auch wirklich in einer ROI-Story verpackt kriege. Hast du da so 3 Dinge, die dir einfallen, wo du sagst, das wären die, die ich mir anschauen würde?
Wir haben das in dem letzten Jahr relativ intensiv mit meinem Team. Also ich habe auch eine Doppelfunktion. Ich habe für EMEA sozusagen die Schirmherrschaft für KI-Innovation so ein bisschen in unserer Field-Finanzfunktion inne gehabt. Ich würde sagen, wenn ich zurückgehen könnte, wo ich mehr als erstes investieren würde, wäre in das semantische Datenmodell. Weil wenn ich erstmal das semantische Datenmodell habe, also wenn ich übersetzt für die Zuhörer, wenn ich der KI erstmal erklären kann, was meine Daten überhaupt sind und bedeuten, wie sie miteinander zusammenhängen und was sie sind, dann ist alles Weitere, das danach folgt, relativ leicht. Also wir haben das wirklich gesehen. Wir haben ein bisschen da mit einer Fachperson verbracht von der IT, die uns da geholfen hat. Und danach war eigentlich alles andere immer wieder Copy-Paste. Die gleiche, also wenn man einmal die Architektur erfasst hat des Ganzen und der KI die Daten erklärt hat, dann geht es unglaublich schnell. Also das wäre das eine. Und das zweite, das kommt vielleicht wenig überraschend, wenn denn meine Mitarbeiter noch keinen Zugang hätten zu KI, würde ich dafür versuchen zu sorgen, dass sie damit in meinem Arbeitsumfeld also Erfahrung sammeln können. Weil es ist unglaublich schwer, eben zu erklären, wie generative KI funktioniert. Ich sage es immer ganz plakativ, bei der generativen KI ist 2 plus 2 nicht 4, sondern 2 plus 2 wahrscheinlich 4. Und dieses Andersdenken eben auf Grundlage von Unternehmensdaten in einem Unternehmensumfeld ist eben auch ein bisschen anders als, ich sage es mal wieder plakativ, die persönliche Reiseplanung des nächsten Urlaubs, wo im Endeffekt auf ganz viele öffentliche Daten zugegriffen wird und daraus ein LLM im Endeffekt relativ gut ein höchstwahrscheinlich richtiges oder eine höchstwahrscheinlich gute Empfehlung abgeben kann. Ist eben anders als in einem Unternehmensumfeld. Und das Einfachste ist halt immer, mit seinem eigenen Arbeitsumfeld da mit den Daten umzugehen, also seiner Inbox, seinen Teams-Chat, seinen SharePoint, weil man da dann doch irgendwie ein gutes Gefühl dafür hat, auch als Mensch. Und damit halt mal laufen lernt. Also die zwei Sachen würde ich versuchen sicherzustellen.
Ja, und jetzt kommen wir mit genau dieser Ambition, doch Dinge einfach mal innovativer, vielleicht auch anders anzugehen, damit zu arbeiten, was ja uns, ich sag mal, als prozesstreues Land, so will ich das mal nennen, manchmal auch ein bisschen schwerfällt, aber auch wieder auf ein sehr vielleicht wichtiges, aber auch deutsches Thema der Souveränität. Ich glaube, es wird weltweit diskutiert, aber sehr intensiv in Europa und Deutschland. Und wenn wir über das Thema der Souveränität sprechen, Andreas hat es ja vorhin auch schon mal eingeleitet, was da die öffentliche Hand auch betrifft, wie das durchdacht wird. Das betrifft aber auch ganz viele Unternehmen und wir kriegen das ja, und du auch, Alex, das weiß ich aus Diskussionen immer sehr intensiv mit. Microsoft auch insbesondere steht da auch immer wieder im Zentrum der Diskussion, weil es dann doch aus Diskussionen in mal nach links und mal nach rechts gibt. Wenn wir aber jetzt mal auf das Thema Souveränität gucken, glaube ich, vermischt das häufig auch viele Themen. Manchmal sprechen wir vom Thema Datenhoheit, technologische Unabhängigkeit ist ein Thema, dann gibt es aber auch Compliance, Kontrollfähigkeit, alles das wird häufig vermischt in einem Thema. Wir haben die Herausforderungen mit DSGVO, mit dem EU-AI-Act, das auch nochmal, die auch dazu kommt. Und jetzt zusätzlich, und du hast ja angesprochen, die agentischen Systeme mit der Gen-AI, die autonomer handeln, die vielleicht auch nicht immer ganz richtig sein können. Ne? Da gibt es natürlich auch wieder Mechanismen, aber das ist, glaube ich, alles so, dass das Spannungsfeld, in dem man heute aktuell das Thema Souveränität im weitesten Sinne diskutiert. Und jetzt aus deiner Sicht vielleicht mal mit einer ersten Frage einsteigen. Was bedeutet denn Souveränität für dich im KI-Kontext ganz konkret? Also wir bewegen uns jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf eine Definitionsebene runter, weil ich glaube, nur dann schafft man es auch, die Aspekte im Unternehmen und auch ganzheitlich zu diskutieren, wenn man da besonders präzise ist. Also was ist es für dich und wie würdest du es vielleicht auch segmentieren?
Ja, du hast ja ganz viele Themen schon angerissen. Wir sehen das eigentlich ganz ähnlich. Also KI-Souveränität heißt bei uns bei Microsoft vor allem, das Unternehmen und eben auch die öffentliche Hand oder die Verwaltung müssen handlungsfähig bleiben können. Sie müssen Kontrolle behalten. Also da geht es nicht nur darum, wo die Daten liegen. Es geht eben auch darum, wer Zugriff darauf hat, wofür Daten genutzt werden, wie Modelle und Agenten gesteuert werden und ob Ergebnisse eben, wie du sagst, nachvollziehbar sein können. Also gerade in Europa, wie du sagst, ist das relevant. Ich glaube aber auch für den Erfolg von KI ist das relevant. Also wir haben von Anfang an gesagt, es gibt also eben Principles of AI und wenn die KI intransparent ist, also wenn das eine Blackbox ist, wenn der Mensch keine Kontrolle hat über die finale Entscheidung bei einem kritischen Prozess, wenn da also die Grenzen nicht klar definiert sind, dann wird das nicht angenommen werden und haben das eben von Anfang an in alle unsere Lösungen im Endeffekt auch mit eingebaut. Was mir vielleicht wichtig ist, in dem Kontext zu hervorzuheben, ist, dass souveräne KI aus meiner Sicht nicht heißt, Innovation auszubremsen, sondern eben KI so einzusetzen, dass das Unternehmen Vertrauen, Kontrolle, Compliance von Anfang an eben mitdenkt oder mitdefiniert. Weil ich glaube, wir können uns einfach diesen Innovationsstau nicht leisten. Und ich habe es ja ganz am Anfang unseres Gesprächs auch erwähnt. Innovation ist eben für die Menschheit seit Menschengedenken eben auch Wohlstandssteigerung. Na, also das, ich glaube, wir müssen stärker diese Brücke auch mal hervorheben, dass wir da eben die Balance finden müssen.
Ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass das Thema Souveränität dann vielleicht auch gar nicht in der Breite diskutiert wird, sondern einfach erstmal so als Riesenthema vor allem steht und man vielleicht das gar nicht den richtigen Einstieg häufig findet und dann erstmal Vorsicht walten lässt. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich bei dir auch so mitschwingen höre. Wie stellt ihr das denn sicher so grundsätzlich, dass ihr Anforderungen erfüllt? Wie geht ihr selbst bei Microsoft damit um? Ja, gerade vor dem Hintergrund, ne, jetzt wenn man das Thema EU-AI-Act sieht, siehst du das als Herausforderung? Habt ihr das schon so in die Prozesse integriert, dass er sagt, ihr habt das unter Kontrolle, wenn wir jetzt mal auf das Thema schauen?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, das einzuordnen, wer hat Zugriffe, also rollenbasierte Zugriffe, klare Berechtigung, Datenklassifizierung ist ganz wichtig beim Thema KI, das wollte ich auch nochmal erwähnen, Protokollierung, Monitoring etc. etc. Und ich glaube, also wir würden das mehrschichtig beantworten, die Frage. Also es gibt natürlich eine Infrastrukturfrage. Deswegen investieren wir in Deutschland in Datencenter-Infrastruktur und haben global gesehen, glaube ich, mehr Datencenter in den einzelnen Ländern als jeder andere Anbieter, weil wir eben sagen, für bestimmte Prozesse, für bestimmte Abläufe ist es wichtig, dass die Daten im Land bleiben, dass die Verarbeitung weiter im Land bleibt. Dann natürlich Sicherheits- und Compliance-Funktionen. Das Thema Responsible AI hatte ich erwähnt. Es ist aber ganz wichtig, dass man nicht nur über die Capacity sozusagen oder die darüber spricht, was man sich vornimmt, sondern eben auch für die entsprechenden Capabilities auf der technischen Seite sorgt. Es hilft nicht, wenn man das auf dem PowerPoint abbildet, sondern man muss eben auch in die Tools gehen können und sagen, okay, ich möchte die Governance so einstellen, wie es für meinen Business-Prozess relevant ist. Und jetzt kommt ein bisschen die Krux an der Sache. Nicht für jede einzelnen Agenten und für jede einzelne Applikation individuell, sondern eigentlich für die ganze Plattform. Weil in der Zukunft wird es aus unserer Sicht eben eine absolut multimodulare Welt geben. Klar, es wird eine einzelne Lösung von uns, von Microsoft geben. Es gibt natürlich auch Lösungen von anderen lokalen Anbietern. Es wird vielleicht agentische Lösungen von PwC geben oder von anderen, ne, die da halt im Endeffekt in einem Business-Prozess mitarbeiten. Und wenn ich dann eben Rahmenbedingungen setze, dann müssen sie für alle Agenten in dieser Welt gelten. Genauso wie ich heute sage, bestimmte Policies gelten für alle meine Mitarbeiter. Ohne Ausnahme. Ne? Und das umsetzen zu können, ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Und interessanterweise sage ich immer, Technik kann eben auch Teil der Lösung, nicht nur Teil des Problems sein. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, Daten zu klassifizieren, das geht eigentlich heute gar nicht mehr manuell, weil wir viel schneller Daten oder Dokumente erzeugen, als wir sie menschlich verarbeiten könnten. Na, also das wäre cost prohibitive, das immer manuell einzuordnen. Und da hilft die KI wiederum zu sagen, Moment, also dieses Dokument ist wahrscheinlich Verschlusssache und sollte oder confidential und sollte nicht hinausgehen und somit auch nicht der KI zugänglich gemacht werden. Und andere Dokumente, damit kann man gut arbeiten. Also nochmal, das Dreieck aus Cybersicherheit, Innovation und Kontrolle ist für mich, glaube ich, spielentscheidend.
Genau, ich glaube auch so diese Trennung, die du auch gerade vorgenommen hast, gerade Richtung Infrastruktur, dann nochmal, wie gehe ich das im Unternehmen an? Auch dieser ganzheitliche Blick, ne, das sozusagen jetzt nicht dann für einen Use Case zu betrachten, sondern wie setze ich eigentlich einmal eine saubere KI-Strategie in einer Funktion für einen Bereich auf? Und das hat dann natürlich genau die Auswirkung auf die Fähigkeiten, die ich dafür brauche und den entsprechenden Themen, die ich dabei berücksichtigen muss. Und ja, ich glaube, das ist... Mein Eindruck ist auch, wenn man das jetzt so, vielleicht Andreas, kannst du das auch nochmal ein bisschen spiegeln mit deiner Erfahrung, aber mein Eindruck ist, dass wir das die letzten Jahre deutlich ganzheitlicher angehen. Also wir sind so ein bisschen, wir haben ja immer das Thema gehabt, der Use-Case-Falle, so nenne ich es immer, oder Pilotenfalle, ne, dass wir da sozusagen sehr selektiv immer vorgegangen sind, um mal auszuprobieren. Ich habe schon den Eindruck, dass jetzt diese ganzen Themen schon etwas, also die wirklich um das C-Level-Agenda angegangen werden und durchaus in der Breite der Unternehmen und dadurch aber auch der Blick nicht mehr so singulär ist, sondern wirklich auch die Rahmenbedingungen ganzheitlicher mit betrachtet. Und das ist, glaube ich, ein Fortschritt. Mal sehen, Andreas, erlebst du ähnlich?
Ja, und ich glaube, dass wir trotzdem immer wieder die richtige Balance suchen zwischen ganzheitlicher Angang und trotzdem sehr schnell die kleinen Schnellboote zu lancieren. Also ich habe immer dieses Bild vor Augen, so der große Tanker, der sich bewegt und die vielen kleinen Schnellboote, die drumherum schwirren. Und ich muss halt schauen, dass die Schnellboote nicht in eine komplett andere Richtung fahren und irgendwann hole ich die dann auch wieder ein. Aber ich glaube, dass wir schon nach wie vor in dieser Situation sind. Ich fand es ganz schön, Alex, wie du vorhin auch darauf geantwortet hast, auf die Frage mit, was wären für dich so die Top-Investments auf der Use-Case-Ebene? Und du bist ja eigentlich wieder auf die Enabler gegangen und hast gesagt, naja, ich muss einmal die Datenbasis hinbekommen, dann muss ich die Leute enablen. Und das sind so die ganzen Fundamentalthemen, wo ich das Gefühl habe, die haben inzwischen eine ganz andere Wahrnehmung, auch auf dem Top-Management-Level. Es ist verstanden, dass dort Investitionen notwendig sind. Es ist trotzdem keiner bereit, jetzt 3 Jahre zu warten und zu sagen, dann fange ich erst an, den ersten Use-Case draufzusetzen. Also wir sind schon noch in diesem Dilemma, wo ich parallel zu den fundamentalen Investments trotzdem weiterhin die Schnellboote auch laufen lasse und halt irgendwie sicherstellen muss, dass sie aber nicht komplett in eine andere Richtung fahren. Und ich glaube, das bleibt einfach eine Herausforderung, ne? Also ich glaube, das wird noch der Modus auch für die nächsten Jahre so sein. Oder wie siehst du, Alex?
Ja, sehe ich ähnlich. Es ist ein Top-Down und es ist ein Bottom-Up. Ich muss schaffen, die Innovationskraft der Breite einzufangen, weil die Mitarbeiter, die tagtäglich mit bestimmten Prozessen arbeiten, haben ganz oft eben auch eine Vorstellung und eine starke Meinung darüber, wo es hakt. Die wissen vielleicht nicht immer, wie eine Lösung konkret ausschaut, aber sie haben zumindest eine Idee und ich glaube, Führungsaufgabe ist es eben, diese Ideen zu kanalisieren. Gleichzeitig muss ich aber von oben nach unten 2 Sachen machen. Ich muss die Geschwindigkeitserwartung setzen, also dass sich etwas bewegt, besser heute als übermorgen. Ich muss auch sagen, wo die Prioritäten einer Unternehmung gerade liegen. Also wenn ich gerade an der Börse gesagt habe, dass wir Hunderte von Milliarden oder 200 Milliarden in CapEx investieren, in Kapazitätsausbau, dann ist das Thema Cashflow etwas relevanter, als wenn ich das nicht getan hätte. Also nur mal als Beispiel für uns, für Microsoft. Und damit auch sage, Cases, Use Cases, in die Cashflow optimieren, sind vielleicht etwas prioritisierter als die, ich sage es mal wieder beispielhaft, die T&E-Spend-Channel. Also nur als Beispiel. Und somit ist das ganze Thema Change Management unglaublich wichtig. Also was wir beobachten, also die Daten haben wir ja eigentlich. Also wenn wir keine Daten hätten, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Unternehmensentscheidungen heute aus dem Bauch heraus getroffen werden. Das glaube ich eigentlich oder das sehe ich nicht. Wie gesagt, Compliance in der Technologie können wir lösen, ist eigentlich nicht so sehr das Problem. Wir müssen es nur halt eben definieren, wo und wie. Und es mangelt eigentlich auch nicht an Ideen und Use Cases. Also ich glaube, wir alleine in der Finanz haben, glaube ich, in den ersten paar Monaten über 600 Ideen gesammelt. Die Frage ist also jetzt, wie ordne ich diese Ideen ein in die Business-Prozesse? Und jetzt kommt das Schwierigste, auch bei uns, bei Microsoft. Wann ändere ich und lasse ich den alten Business-Prozess los? Also das ist im Moment, sehe ich, das ist die größte Herausforderung. Wirklich den Prozess auf Frontier, nennen wir das, oder umzustellen und den neu zu definieren und neu zu denken. Und das Problem ist aber auch nicht neu, also auch wieder ein bisschen aus der Vergangenheit gesprochen. Als wir auf Machine Learning Forecasting umgestellt haben, haben wir 1 Jahr lang den alten und den neuen Prozess nebeneinander herlaufen lassen, um uns selber zu beweisen, dass es akkurater und besser ist. Also das ist nach wie vor ein menschliches Thema. Aber ich glaube, was ihr ja auch seht, die Technik ist eigentlich jetzt so weit, dass sie in die Produktion einsteigen kann. Man muss es halt nur auskalibrieren und sich dann auch trauen, den Schritt zu gehen, den alten Prozess loszulassen. Und das ist schwer.
Absolut. Also würde ich komplett unterstreichen, die Technologie an sich ist fähig. Man muss halt schauen, dass man die richtigen Sicherheits- oder Governance-Mechanismen eingezogen hat, dass man jetzt nicht komplett blind da unterwegs ist und dann natürlich die Organisation befähigen, dass sie es annimmt. Und ich glaube tatsächlich, mit Agentic AI ist es schon nochmal ein fundamentaler Wandel, der hier passiert. Also es ist für mich jetzt keine inkrementelle Prozessverbesserung, wo ich sage, den einen Schritt leite ich jetzt ein bisschen um, sondern wir gehen ja eigentlich dahin, dass wir sagen, wir gehen vom einzelnen Prozessschritt weg auf den End-to-End-Prozess und auf eine gesamte Domäne, definieren da die Rahmenbedingungen, die Spielregeln sozusagen, definieren auch, was die Agenten nicht dürfen, ganz wichtig, ja, oder wie sie gewisse Dinge machen dürfen nur. Aber dann schauen die Agenten eben schon selber, wie sie sich ihren Weg bahnen für die entsprechenden Aufgaben, was ja schon sehr anders ist als die Welt, aus der wir kommen, wo wir sehr klar deklariert haben, in welcher Abfolge welche Schritte wie genau zu passieren haben. Und das ist für mich dann schon etwas, wo ich dann auch verstehe, dass der Change für die Mitarbeiter doch fundamental ist und das Ganze auch ein bisschen Zeit braucht. Siehst du es auch so, Alex? Und was sind so deine Tipps und Tricks oder wie hast du dein Team dahin gebracht, das anzunehmen und sich darauf vorzubereiten?
Wichtig auch zum vorherigen Frage nochmal zu sagen, also wir fangen immer mit Human in the Loop an. Wir gehen eigentlich nicht mit der Grundsatzannahme rein, wir bauen jetzt was, um da jetzt den Human rauszunehmen, sondern immer mit dem Ansatz, der Mensch sollte eine bessere Entscheidung schneller treffen können oder mehr Entscheidungen schneller treffen können. Auf die Frage, wie wir das enablen, ja, also ich sehe tatsächlich, ist total interessant, in den letzten 12 Monaten auch ein Umdenken in meinem Team hier in Deutschland. Also ich habe schon eine Kollegin, die geht schon mit einem Org-Chart herum, wo sie 3 Agenten an sich berichten hat, wo sie sagt, das sind meine Mitarbeiter, die mich unterstützen darin. Ein anderer Mitarbeiter hat tatsächlich sich sein eigenes Chief of Staff Office gebaut mit 5 Agenten, die an den einen Chief of Staff berichten und einem Subteam, das also Sachen wie Reiseplanung übernimmt und Terminplanung. Also das ist wirklich tatsächlich ein Beispiel aus den letzten 2 Wochen, das er mit Scout gebaut hat. Im Endeffekt aber zum Beispiel eben die Governance dann eben so gesetzt hat, dass er gesagt hat, die Agenten sollen mir alle E-Mails draften an mein Team, aber sie haben nicht das Recht, E-Mails eigenständig zu verschicken. Also das ist eben das, was ich gemeint hatte, wir müssen lernen, damit umgehen zu können. Wir müssen verstehen, was können diese neuen Tools, was können sie nicht. Und jetzt haben wir für die nächstes Quartal haben wir uns vorgenommen, in der Finanz, in EMEA, bei der Microsoft, mal zu überlegen, wie müssen wir denn jetzt Rollenbeschreibungen umschreiben in dieser neuen Welt. Wir haben früher immer gesagt, okay, wenn du jetzt bei Microsoft Finance in einer bestimmten Rolle anfängst, dann steht da zum Beispiel auch, welche Access Rights du haben musst, auf welche Tools, damit du Daten aus bestimmten Cubes bekommst. Und jetzt überlegen wir, okay, aber welche Cowork-Skills bräuchtest du denn, die wir mit dir zentral sofort teilen, damit du in bestimmten Prozessen im Endeffekt von Tag 1 effektiv arbeiten kannst? Und müssen wir deine Rollenbeschreibung anpassen, dass du eben nicht nur eine Aufgabe übernimmst und ein Output steuerst, sondern eben auch Agenten steuerst und dafür sorgen musst, dass bestimmte Agenten nach wie vor auf die Unternehmensziele ausgerichtet sind. Die ändern sich ja. Das muss ja dem Agenten irgendeiner sagen, dass die sich geändert haben. Also das ist ja eine komplett andere Denkweise. Und last but not least würde ich sagen, wenn ich mir so eine agentische IT-Architektur anschaue, jetzt wird es wieder ein bisschen technischer, aber dann habe ich ja irgendwo Daten in verschiedenen Systemen und ich habe irgendwo einen Nutzer, der über ein Tool der Firmenwahl, hoffentlich Copilot, im Endeffekt mit der KI interagiert. Aber dann gibt es noch 2 Layer dazwischen. Es gibt einen Orchestrierungslayer und es gibt, also wo die verschiedenen Agenten ausgesteuert werden, und es gibt einen Intelligenzlayer. Und die kommen selten aus der Box. Manchmal kommen sie aus der Box, aber oft müssen sie auf einen Business-Prozess eben auch gebaut werden. Und ich glaube, da entstehen auch ganz viele Arbeitsplätze. Also das habe ich jetzt in den letzten 12 Monaten ganz konkret gesehen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, da halt eben dieses System auf aufzubauen. Ihr seht das ja wahrscheinlich auch in euren Interaktionen mit Kunden auf verschiedensten Projekten. Das passiert nicht einfach so. Und ich glaube, da entstehen auch neue Rollen in einer Unternehmung. Ich glaube, das ist eine Art, ich beobachte eine Renaissance des Global Business Process Owners. Der ist tatsächlich heutzutage fast wichtiger als jeder andere. Also wir arbeiten unglaublich viel mit diesen Global Business Process Ownern zusammen und challengen sie im Endeffekt aus dem Field heraus, also bottom-up, dass wir sagen, stellt doch bitte die Prozesse um, wir können das besser.
Absolut. Also die Prozess-Owner und die Data-Owner sind für mich absolute Schlüsselrollen. Und ich glaube, gerade so in der produzierenden Industrie kennt man ja die Prozess-Owner inzwischen doch auch ganz gut. Die Data-Owner vielleicht noch nicht so sehr, das kommt dann noch. Aber die 2 zusammen ist für mich absolut kritisch, das gut im Griff zu haben, weil das ist wirklich die Basis, um Agenten dann auch agieren zu lassen. Und dann bin ich natürlich aber bei dir, Human in the Loop. Ja, also ich glaube, wir sind gerade in der Finanzfunktion wahrscheinlich ja noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass Agenten da jetzt selbstständig Dinge tun. Siehst du trotzdem so ein paar Aufgaben, wo du sagst, naja, unter gewissen Bedingungen können halt schon Agenten auch gewisse Transaktionen approven oder durchführen, ja, buchen. Gibt es da für dich Dinge, wo du sagst, naja, da gibt es schon gewisse Dinge, die lassen sich auch komplett automatisieren?
Na, ich glaube, da gibt es relativ viel. Mir gefällt immer so ein bisschen so der Denkansatz, ne? Was ist passiert? Warum ist es passiert? Was sollte ich tun? Gibt es eine Handlungsempfehlung? Und wenn in 99% die Handlungsempfehlung zum Gleichen führt, warum sollte man es dann nicht automatisieren? Also ich glaube nicht, dass irgendeiner gerne einen Job ausführen würde, wo im Endeffekt eine Handlungsempfehlung vom System kommt und man immer nur auf OK klickt. Also das, alle solche Sachen, transaktionalen Geschichten, die könnte man, glaube ich, relativ gut, oder die haben wir schon zum Teil automatisiert. Also wir haben zum Beispiel ganz konkret, also wir gehen so bei State-Owned-Entity-Checks, gehen wir raus ins Handelsregister, also die KI geht raus ins Handelsregister, guckt nach, wer sind da die Owner und gibt eine Handlungsempfehlung, ob das ein State-Owned-Entity ist oder nicht. Man könnte wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast darüber machen, was man da alles bedenken muss, wenn man das System öffnet und so weiter und so fort. Aber um es mal abzukürzen, wir haben dann aber einen zweiten Agenten daneben gesetzt und haben gesagt, prüfe mal den ersten Agenten, wie sicher er sich ist bei der Handlungsempfehlung. Und wenn da halt ein bestimmter Confidence-Intervall nicht erreicht wird, dann leite das weiter an den entsprechenden Fachexperten aus der Rechtsabteilung. Aber das versteht man alles erst, wenn man sich mal konkret dran setzt an den ersten Schritt und sich sagt, also eine einfache Datenbank mit einer Liste, ja, nein, kann es ja wohl irgendwie nicht sein. Vor allen Dingen, wenn das Team einem ständig Feedback gibt, dass irgendwie die Einordnung nicht ganz passt. Also man muss diesen Growth Mindset mitbringen, zu sagen, ich bin mit dem jetzigen Status quo unzufrieden und ich möchte aber den ersten Schritt tun, das zu verändern. Also ich suche eigentlich bei der Einstellung von Mitarbeitern eben diesen Mindset ein bisschen, der sagt, ich möchte ein bisschen weniger das Problem umschreiben und beschreiben und ich möchte ein bisschen mehr da hinein investieren, wie könnte eine Lösung des Problems ausschauen. Und das hilft schon meistens.
Ja, und ich glaube, was du auch beschreibst und was, glaube ich, auch in der ganzen Podcast-Folge jetzt auch immer wieder so durchgeklungen ist, dass es auch ein Commitment braucht und Zeit auch braucht, mit den Themen sich zu beschäftigen. Du hast eben gerade gesagt, man muss sich da mal hinsetzen und es tun, ja, und dieses greifbar machen und die Freiheit ein Stück weit auch zu haben oder sogar auch die Aufgabe zu haben, entsprechend so agieren zu können, ist, glaube ich, genau dieser Mindset-Shift, den ihr schon ganz lange bewältigt habt, weil ihr die Reise auch schon lange als Technologieunternehmen genauso mitgestaltet, wo aber, glaube ich, viele auch immer noch mal vor einer Hürde stehen. Das sehen wir auch, Andreas hat die Studien angesprochen, dass dann häufig auch sozusagen einfach der Zeitfaktor der limitierende ist. Und du hast es schön beschrieben. Ich glaube, wenn man dann einmal diese Schwelle erreicht hat, dann geht vieles danach auch leichter und man ist viel mehr da in dem Thema drin. Und das ist wahrscheinlich der Change-Aspekt, den es dann häufig noch braucht.
Ja, also wir versuchen, die Zeit zu schaffen. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Wir sagen, ein Freitag im Monat ist Lerntag. Einmal im Quartal auch etwas koordinierter. Es ist immer ein bisschen schwierig, das nur top-down zu steuern, weil es gibt so ein breites Spektrum. Selbst ich mit meinem relativ überschaubaren Team in Deutschland habe Kollegen, die sagen, ich traue mich nicht, weiß noch nicht so genau. Und andere, die schlagen sich YouTube-Videos nachts um die Ohren und kommen dann irgendwie am Montagmorgen mit einer Lösung, wo sie sagen, guck mal, was ich übers Wochenende gebaut habe, die da unglaublich viel Energie herausziehen. Und die, das irgendwie zu kanalisieren, ist meine Aufgabe als Führungskraft. Also da auch die Hemmschwelle zu senken, Klarheit zu schaffen, dass es am Ende auch eine Lösung sein sollte, die nicht nur ein Einzelner benutzt, sondern möglichst alle, die gleiche Rolle ausführen, dass eigentlich das Ziel sein sollte, den Businessprozess umzustellen und da eben auch das Lobbying sozusagen mit den Business Process Ownern zu machen, zu sagen, guck mal, hier ist eine Lösung, wir müssen die aber umstellen auf eine Plattform, die skaliert, die unternehmenssicher ist, die nicht nur von 100 Mitarbeitern bedient werden kann, sondern bei einer Microsoft von 20.000 Mitarbeitern. Das bedarf ja einer gewissen anderen Aufsetzung und Architektur oftmals, auch vom Coding her. Und da halt eben auch die Ressourcen zu finden innerhalb der Unternehmung, die das machen können. Das sage ich, das ist dann Führungsaufgabe. Und dann stelle ich fest, tagtäglich, dass die Menschen unglaublich begeistert sind davon. Die haben also dann auf einmal, also ganz offen gesprochen, als es vor 2 Jahren oder so die Welle losging, haben natürlich auch meine Mitarbeiter und die Mitarbeiter in Deutschland gesagt, ja, was bedeutet das für unsere Jobs, Jobsicherheit, etc., etc. Und jetzt, wenn sie damit arbeiten, sind sie unglaublich begeistert, weil sie merken, sie bauen Skills auf, die für die Zukunft sehr relevant sind am Arbeitsmarkt. Dass sie nicht nur darüber konzeptionell sprechen können, sondern dass sie tatsächlich in einer privilegierten Situationen sind natürlich, weil wir sehr schnell sehr viel Zugriff auf verschiedenste Tools haben, aber dass sie das lernen und dass das relevant ist. Ob bei Microsoft oder, ja, so hoffentlich lange bei Microsoft, aber eben auch am Markt bei anderen Unternehmen. Also damit zu arbeiten, sie nicht von nicht ersetzt werden, sondern dass sie ihre Produktivität und ihren Arbeitsalltag bereichert und vereinfacht.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlussstatement gewesen und fasst so ein bisschen zusammen, glaube ich, auch wie ihr das und wie du das auch als Führungskraft lebt. Ich finde es sehr beeindruckend und höre dir immer sehr gerne zu, Alex. Aber auch aus dem Podcast kommt niemand raus mit noch einer ganz, ganz anspruchsvollen Frage. Ihr seid ja schon lange, du hast es berichtet, im Forecasting unterwegs. Ja, es war der erste größere Use Case im Finanzbereich. Das Problem war der Prozess. Der Forecast hat, glaube ich, gut funktioniert. So habe ich es mitgenommen. Das heißt, wir wollen natürlich jetzt auch verproben, ob du das auch inhaliert hast, sozusagen mit der Technologie. Und zum Abschluss stellen wir die Forecast-Frage an dich. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Natürlich ist das quasi ein Elfmeter, der hierher gelegt wird, um die Frage zu stellen. Wer wird denn Weltmeister?
Das ist eine... Also, vom Herzen her wünsche ich mir Deutschland. Ganz klar. Ich finde es ein super Team. Ich habe aber eine kleine Herausforderung. Meine Frau ist Französin. Und damit sagt das Herz Deutschland, aber der Kopf sagt Frankreich.
Okay, wir schauen mal, wann die Folge rauskommt und werden das dann natürlich auflösen können.
Die KI sagt übrigens auch Frankreich.
Genau, also ich glaube, mit dem Frankreich-Tipp stehst du jetzt statistisch, glaube ich, gar nicht so schlecht da. Schauen wir mal, ja. Aber wir drücken natürlich den Deutschen ganz stark die Daumen.
Ja, alle, ne? Also mein Herz schlägt für Deutschland.
Ja, Alex, war schön, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast warst. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf der KI-Reise mit deinem Team bei Microsoft und freuen uns, demnächst mal wieder mit dir zu sprechen.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Alex, auch vielen Dank von meiner Seite. Sehr bereichernd, wie immer. Wir hören und sehen uns bestimmt bald wieder. Auch als Zuhörerinnen und Zuhörer habt ihr die Möglichkeit, auch wieder dann in die nächste Folge bald reinzuschauen. Auch dann werden wir wieder einen spannenden Gast haben. Lasst euch überraschen und bis dahin noch eine schöne sonnige Zeit.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.